Es ist Donnerstag, es ist Dolphins Drive Zeit. Ihr hört mich, nicht erschrecken, es sind alle anderen ausgeflogen. Tobi weilt gerade wahrscheinlich irgendwo am South Beach, irgendwo am Oceans Drive und genießt das Fanclub-Wochenende. Und ansonsten müsst ihr leider heute in einer kurzen und knappen Folge mit mir Vorlieb nehmen. Ich werde deswegen am Anfang auch nur ganz kurz einfach ein paar News mit euch besprechen und danach im zweiten Teil haben wir von der German Bird Gang noch einen Gast und da werden wir dann einen Ausblick auf das Cardinals-Spiel werfen, so wie ihr es kennt. Allerdings in etwas, zusammengestampfter Version, denn so einen Monolog halten, das macht weder euch noch mir Spaß. Bevor ich ein bisschen was zu dem Colts-Spiel sagen werde, gehen wir mal so ein paar News durch die Woche. Es ist einiges passiert. Wir haben einen neuen Quarterback verpflichtet fürs Practice Squad, und zwar CJ Beathard, den einige vielleicht noch kennen. Der hat bei den Jaguars gespielt und auch bei den 49ers. Das ist wahrscheinlich die Querverbindung zu Mike McDaniel, den wir jetzt als neuen Quarterback verpflichtet haben, da ja auch Tyler Huntley aktuell noch angeschlagen ist und Tua immer noch auf der IR-Liste ist. Da können wir gleich den Bogen zu Tua spannen. Er hat jetzt gestern schon mit trainiert, ist aber noch nicht aktiviert. Was man so hört aus Miami-Kreisen, erwartet man wohl, dass er spielt. Stand heute können wir davon noch nicht ausgehen. Es klingt natürlich sehr optimistisch, dass Tobi und Co. auch Tua sehen werden. Solange hat man aber Beathard verpflichtet. Wir können davon ausgehen, dass wenn Tour aktiviert ist, dass er dann auch wieder direkt entlassen wird. Ansonsten haben wir ein paar Roster-Moves gemacht. Und zwar wurde von unserem Practice-Squad Jonathan Harris wegverpflichtet. Und zwar, der spielt jetzt bei den Panthers. Dafür haben wir einen neuen Receiver geholt, der aber auch nur auf dem Practice-Squad gelandet ist. Und zwar ist es Tyre Black. Kein großer Name. Sagt mir persönlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir da groß einen Kader-Impact sehen würden. Ist wahrscheinlich eine Verpflichtung, um bei den negativen News zu bleiben. Eine Reaktion auf die Verletzung von Braxton Berrios, der mit Season-Ending auf IR gelandet ist und wir so mal ihn auch nicht mehr wiedersehen würden. Deswegen waren wir für Receiver ein bisschen dünn und haben da noch bisschen Tiefe gesorgt. Gleichzeitig haben wir aber auch noch Hayden Rutty Tight End entlassen, dass da so ein bisschen Bewegung reingekommen ist. Ich glaube, insgesamt wird keiner der Verpflichteten jetzt hier groß eine Rolle spielen. Das sind halt, wie es so schön sagt, eher Journeymans und die dann halt im Practice Squad ein paar Plätze auffüllen werden. Ansonsten die Woche News. Tour steht natürlich da überall, muss man sagen. Die meisten von euch werden die Pressekonferenz gehört haben. Da hat Tour ziemlich eindeutig gesagt, Saisonende bzw. ein Karriereende war für ihn kein Thema. Das konnte man so erwarten. Tour hat da deutlich bewiesen, wie er zum Football und auch zu den Dolphins steht, dass er da auf jeden Fall weitermachen will. War ein recht emotionales und deutliches Interview aus meiner Sicht. Was ich so ein bisschen kritisieren würde, war seine Haltung, dass er ganz klar sich gegen das Tragen einer Guardian Cap getragen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das alle vor Augen habt, das sieht man jetzt gerade auf Linebackern, aber auch bei O-Linern immer öfters, dass so diesen Helmüberzug gibt, den in der Preseason viele auch tragen bzw. tragen müssen. Da hat Tua ganz klar gesagt, das wird er nicht tun. Da hätte ich mir einfach gewünscht, tatsächlich, das hatte ich letzte Woche schon gesagt, dass er der erste Quarterback ist, der einfach das trägt. Denn es sieht zwar ein bisschen blöd aus, aber hier geht es um die Gesundheit und sollte das auch nur einen kleinen Effekt haben, dann hätte ich mir da auch von Franchise-Seite gewünscht, dass man da sagt, Tua, du trägst das, weil es einfach das Risiko vermindert. Das zum Thema Injuries. Ansonsten haben wir noch positive Nachrichten. Gestern wurden die letzten 50 Kandidaten der Hall of Fame heruntergebrochen von mal knapp 170. Da sind jetzt immer noch zwei Dolphins-Spieler im engeren Kreis, sage ich mal, wie hoch die Chancen sind, dass sie auch nominiert werden, beziehungsweise wirklich aufgenommen werden, können wir ja mal besprechen, wenn die anderen da sind. Das möchte ich hier nicht so jetzt alleine diskutieren. Das sind nur, dass ihr die Namen mal gehört habt, sind das Offensive Line Richard Webb und Defensive Back Troy Vincent. Ja, ich glaube, wir haben dieses Jahr nach meiner Einschätzung sehr viele First-Time-Hall-of-Famer drin. Das wird schwierig werden, dass sie das überhaupt schaffen können. Aber es ist schön, dass sie unter den letzten 50 sind. Das wäre auch schon so der erste Teil zu News. Mehr gibt's eigentlich nicht. Tour ist natürlich das überstehende Thema, wird auch im zweiten Teil nochmal mit dem Gast natürlich Thema sein. Da kommen wir nicht drum herum. Um auf das Colts-Spiel zu schauen. Ich hatte ja in der letzten Woche schon gesagt, ich erwarte eigentlich, dass wenn es so ausgeht, dass wir wenig Punkte machen, dass wir dann das Spiel auch nicht gewinnen können. Das war dann leider auch so, natürlich wieder mit einer Verletzung von Tyler Huntley. Ich sage aber ehrlich, das war am Ende nicht mehr der springende Punkt. Das war offensiv leider wieder eine Offenbarung. Da brauchen wir nicht groß drüber zu sprechen. Nach der Bye haben wir, glaube ich, alle mehr erwartet. Und dann am Ende nur 10 Punkte aufs Parkett zu legen, wieder mit Special Teams, die ebenso wie die Offensive unter aller Sau waren. Das war einfach gegen eine selber nicht gut spielende Colts-Defensive, war das einfach nicht gut. Als Indikator, ich habe immer aufgeschrieben, die Colts hatten die Spiele davor keine Sacks. Bei uns, gegen uns waren es dann auf einmal 3. Die O-Line war wieder nicht das, was man eigentlich für die NFL-Kreise erwarten müsste. Man hat gemerkt, Tyler Huntley wurde in ein Korsett gepresst, beziehungsweise das offensive System war gar kein Korsett, es war eigentlich nur der Lauf. Es war der Lauf, der Lauf, der Lauf. Wir sind über 40 Mal gelaufen. Das mehr oder weniger effektiv, aber offensiv war das leider auf allen Ebenen wieder eine Enttäuschung. Da wäre mehr drin gewesen, hätte mehr drin sein müssen. Defensiv war das durchaus gut. Ich hatte im Vorfeld ein bisschen die Sorge, dass Anthony Richardson gerade über seine Scrambles da für wesentlich mehr Probleme sorgen wird. Wir hatten vor ein paar Jahren mal immer so, dass wenn wir gegen Josh Allen gespielt haben, das war so dieses Double-Headed Monster, dass er mit seinen Scrambles uns da völlig outgamed. Das war gegen Richardson nicht so. Das sah auch im Passgame gut aus. Da muss man natürlich ein bisschen das Level of Competition berücksichtigen. Die Colts sind jetzt nicht eine Top-Offense, aber wenn wir mal unsere defensiven Ausfälle dazu nehmen, ein Emmanuel Ogba hat auch nicht gespielt, Javon Holland hat nicht gespielt. Wir hatten letzte Woche mit Micho drüber gesprochen, er hatte die Walkthroughs mitgemacht, es ging aber mit der Hand nicht. Und dann war da so Chop Robinson allein auf weiter Flur im Prinzip, was den Pass-Rush anging. Dafür war das in Ordnung. Aber auch insgesamt muss man sagen, von Chop Robinson müsste individuell mehr kommen. Die Front mit Zach Sieler und Calais Campbell war für mich wieder mal eine doch positive Überraschung. Gerade Zach Sieler spielt da wirklich, wirklich gefühlt mal wieder unter dem Radar bei vielen. Ist super solide. Und defensiv sind wir da nach meinem Empfinden auf einem guten Weg. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man jetzt auf das Spiel gegen die Cardinals schaut, die Verletzungen werden jetzt langsam doch deutlich zu viel. Javon Holland wird höchstwahrscheinlich nicht spielen. Bei Emmanuel Ogba muss man schauen, wie es damit aussieht. Bradley Chubb, wisst ihr, ist noch auf der PUP-List. Fenster wurde auch nicht geöffnet, heißt, wird auch nicht spielen. Das wird defensiv langsam kritisch und dafür muss man ganz klar sagen, was da die Defensive unter Weaver bisher macht, das ist aller Ehren wert und auch durchaus gut. Das war ein gutes Spiel. Offensiv, nach meiner Sicht, war das enttäuschend. Man hatte die Bye Week. Ich hatte die Hoffnung, oder wir alle hatten wahrscheinlich die Hoffnung, dass dort ein Gameplan kommt von Mike McDaniel, der das Ganze offensiv irgendwie doch wieder kreativer macht. Aber OBJ war einfach ein Non-Faktor. Waddle und Hill, wenn man sagt, das ist eines der besten Receiver-Duos der Liga, ein Non-Faktor. Jonnu Smith war gut, überraschend gut, hatte knapp seine 70 Yards, hat den Touchdown gefangen, war so ein bisschen die Backup-Lösung für Tyler Huntley, wenn das Laufspiel nicht geklappt hat oder die tiefen Routen aus unterschiedlichen Gründen sich nicht öffnen konnten oder Huntley den Pass nicht genommen hat. Das war schön zu sehen, dass Jonnu Smith im Passgame eine Option wird. Muss natürlich jetzt besser werden und sollte nicht die Hauptwaffe sein im Angriffsspiel, dann haben wir ein Problem. Ansonsten will ich da zu dem Colts-Spiel gar nicht zu groß sagen. So Monologe sind immer recht schwierig anzuhören. Ich würde dann im zweiten Teil jetzt auch nahtlos überleiten und den Gast hinzuschalten. Dann können wir nämlich jetzt noch gut mit den Cardinals uns verbringen und mal einen Ausblick machen, was uns so in der kommenden Woche erwarten wird. Super, und im zweiten Teil haben wir dann jetzt auch endlich einen Gast. Josh von der German Bird Gang ist da, beziehungsweise vom Podcast. Schön, dass du da bist.
Sowohl als auch ist richtig. Schön, hier zu sein. Hi.
Ganz kurz, viele von uns sind wahrscheinlich mit der NFC und mit den Cardinals nicht so vertraut. Würdest du uns einmal ganz kurz mitnehmen, was macht ihr, wer seid ihr, wo findet man euch?
Ganz prinzipiell erstmal, genau, also wir sind die German Bird Gang. Uns gibt als Verein in der Dachregion, wenn du so möchtest. Also tatsächlich sind wir noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, wenn man so möchte. Momentan ist das, was stattfindet, noch immer, sage ich mal, Individualbestreben. Das heißt, es passiert noch nicht so viel. Es wird mal hier eine Watchparty organisiert oder sonst irgendwas, aber ansonsten passiert noch gar nicht mal so viel. Prinzipiell aber findest du uns auf jeder Social Media, sage ich mal, Plattform, die es so gibt. Und insofern das dazu.
Sehr schön. Podcast habt ihr auch, kommt einmal die Woche wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Wir hatten früher noch zweimal die Woche, auch also in der Season zweimal die Woche, immer montags und donnerstags. Das Pensum mussten wir jetzt aber ein bisschen runternehmen, weil, naja, das Leben geht weiter. und dementsprechend nur noch einmal die Woche, genau. Birdwatch heißt der Podcast, ja.
Ja. Sehr schön. Hört doch mal rein. Habt ihr schon eine Preview gegen uns gemacht?
Wir haben schon eine Preview gegen euch gemacht, ja.
Dann werde ich die auf jeden Fall über Twitter auch noch verlinken, wenn man sie da findet. Wahrscheinlich schon, ne?
Oh, besser wäre es, wenn nicht.
Dann erst recht reinhören, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Dann würde ich auch sagen, starten wir direkt mit der kleinen Preview. Bevor wir da reingehen, ganz kurz, auch wieder Dolphins-Fans verfolgen die Cardinals nicht so viel wahrscheinlich auch, weil ihr seid immer in einem anderen Slot meistens, wenn ihr spät spielt. Wie ist eure Saison bisher aus eurer Sicht so verlaufen? Was sind so die Keys, die ihr bisher mitgenommen habt?
Unsere Saison ist, ja, wie soll man sagen, wie so ein Sinusrhythmus. Hat Höhen und Tiefen. Hat auch alles schon gegeben. Wir haben hoch gewonnen, wir haben hoch verloren. Wir hatten One-Scoring-Games, wir hatten Game-Winning-Field-Goal-Spiele. Jetzt gerade stehen wir bei 3-4. Letzte Woche erst gegen die Chargers, wie gesagt, mit einem der Game-Winning-Field-Goals gewonnen, mit 17-15. Und es hat sich so ein Stück weit, also zumindest, wenn man das auf Offense und Defense aufdröseln möchte bei uns, haben sich sowohl Erwartungen bestätigt bisher, als auch, noch nicht bestätigt, erfüllt, wie auch immer man das ausdrücken möchte, während sich unsere Defense noch sehr schwer tut, sage ich mal, Anschluss zu finden. Wir haben eine der schlechteren Defensiven in der NFL momentan, sowohl in der Laufverteidigung, in der Passverteidigung, als auch generell, also übergeordnet, aber ich glaube, das kann man sich daraus schließen. Liegt aber auch daran, dass wir relativ wenig Talent da anzusiedeln haben. Also muss man halt sagen, das wussten wir von Anfang an, dass das keine Sternetruppe ist und dann fallen auch noch die Sterne, die wir haben, aus. Unsere komplette D-Line kannst du im Lazarett besuchen gehen. Jetzt hat sich Dennis Gardeck, unser bester Pass-Rusher, letzte Woche noch das Kreuzband gerissen gegen die Chargers. Das heißt, da sieht's auf jeden Fall recht mager aus und das macht's natürlich schwieriger dann, defensiv zu performen. Zumal du sagen musst, sie kommen aus einer guten Woche gegen die Chargers, nicht einen Touchdown zugelassen, sondern die Chargers zu 5 Field Goals gehalten. Also von daher, das war recht erfolgreich. Aber das große Sorgenkind ist nicht einmal die Defense, sondern die Offense tatsächlich, weil da musst du halt zusehen, dass du mit dem Talent, das du halt nun mal da hast, und da steckt auch nun mal das meiste Geld drin, dass du den Karren ein bisschen effizienter gestalten musst, leider. In den vergangenen 4 Wochen haben die Cardinals es nicht einmal geschafft, über 16 Punkte zu scoren, und das sollte einem zu denken geben. Und wir haben nun mal Kyler Murray, wir haben eine vernünftige O-Line, wir haben Marvin Harrison Jr., Trey McBride auf Tight End, wir haben James Conner, einer der unserer Meinung nach zumindest ja underratedsten Running Backs der Liga. Und wenn du so viel Talent da hast, muss das auf jeden Fall ein bisschen besser klatschen. Und das tut es halt nun mal momentan nicht. Und das ist auf jeden Fall so ein Trend, der sich leider bei uns abgebildet hat. Aber ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen, oder?
Das können wir auf jeden Fall. Ja, ja, also das ist bei uns natürlich das leidige Thema. Die Offense, da kannst du gerne noch was zu sagen. Tua wird jetzt wahrscheinlich das Thema sein des Spiels, ne?
Ja.
Was über so allen so ein bisschen steht. Aber wenn wir auf euch schauen, du hast eben schon gesagt, so ein bisschen Enttäuschung der Offense. Gibt's da den einen Key, gibt's meistens im Football nicht, aber ist es Kyler Murray, ist es Marvin Harrison, von dem man mehr erwartet hatte? So, man hat die zwei überragenden ersten Viertel von ihm natürlich in Erinnerung, aber ansonsten auch, wenn man so an die Cardinals-Spiele denkt, habe ich nicht viel. Ja, woran liegt's?
Im Wesentlichen liegt's an dem Pass-Scheme momentan. Es ist viel zu ausrechenbar, leider. Hat jetzt gegen die Chargers seinen Zenit gefunden, wenn man so möchte, als Kyler Murray in der Pressekonferenz zum Beispiel auch gesagt hat, ja, er hatte das Gefühl, dass die Defense bei jedem Passspiel ja richtig geraten hat. Und wenn du aber bei jedem Passspielzug richtig rätst, weißt du es. Dann ist es kein Raten mehr, dann weißt du es. Und insofern fällt es defensiv momentan sehr leicht, unser Passspiel zu verteidigen und zugleich aber auch irgendwie immer, sage ich mal, Druck über einen Blitz oder sonst irgendwas zu kreieren. Weil die Zonen, wo unsere Wide Receiver nun mal durchlaufen, gedeckt sind, aber du als Defensive dann auch den Freiraum hast, den einen oder anderen Spieler mehr zu schicken, wenn du weißt, wo die Wide Receiver langlaufen. Und das ist halt gerade ein ganz, ganz großes Problem bei uns, dass einfach, ja, dass das Passing-Scheme, die Route-Schemes einfach zu durchsichtig sind, zu konventionell, wenn man möchte, einfach wirklich, da kann man sehr viel mehr Kreativität reinpumpen, um es so auszudrücken. Und da das momentan durchsichtig wie eine Glasbox ist, fällt es uns sehr, sehr schwer, das Passspiel aufzuziehen. Und da muss unser Offensive Coordinator Drew Petzing in die Pflicht genommen werden. Denn der ist am Ende dafür verantwortlich, welche Schemes auf dem Platz gezeigt werden. Und wir wissen, dass Drew Petzing dazu in der Lage ist, ein vernünftiges Passspiel aufzuziehen. Die Frage ist nur, wann. Und es wäre besser früher als später.
Wenn du schon sagst, das Passspiel ist eher eine Enttäuschung dieses Jahr. Ich sehe das ähnlich wie du. Also James Conner ist ziemlich underrated, finde ich, so in der öffentlichen Wahrnehmung. Für mich ist es auch auf jeden Fall Top 10, Borderline Top 10 Running Back. Wie ist denn das Run-Game allgemein bei euch dann dieses Jahr so zu sehen?
Das Laufspiel ist der Erfolg oder ist der wesentliche Faktor, der zu dem Erfolg der Arizona Cardinals beiträgt. Ich glaube, so ist das Ganze zu bewerten. Wir sind eines der besseren Laufteams der Liga. Jetzt auch gerade eine der besten Laufdefenses mit den Chargers halt eben 181 Yards reingedrückt. Das heißt, was du von den Cardinals in jedem Fall kriegst, sind nämlich 60 Minuten physischer Football und der zeichnet sich ja am ehesten im Laufspiel auch aus. Das bedeutet, unser Laufspiel ist schon ja unser Markenzeichen und das, worüber wir am Ende dann auch Teams schlagen können, die vielleicht auf dem Papier auch besser sind als wir. Ballkontrolle, controlling the line of scrimmage und der ganze Bums, das ist etwas, wodurch sich ja unsere Offensive auszeichnet, auch wenn das Passspiel nicht so richtig läuft. Das Laufspiel tut's dann umso mehr meistens. Und es gibt auch eine ganz klare Korrelation tatsächlich zwischen James Conner hat einen guten Tag und oder Kyler Murray hat einen guten Tag und die Cardinals gewinnen. Daran kann man wirklich schon absehen, wie gut das Spiel der Cardinals verlaufen ist. Einfach nur als Beispiel, James Conner wurde zum Beispiel gegen die Detroit Lions bei knapp 20 Carries zu nur knapp 30 Yards gehalten und dementsprechend sah auch das Spielergebnis am Ende aus. So ist quasi das Laufspiel der Cardinals zu bewerten.
Ist denn Kyler Murray in dem Laufspiel ein Faktor, der wirklich in das designte Run-Game bei euch wirklich willentlich mit eingebaut wird, oder sind es dann noch mehr die Scrambles?
Zu wenig, wenn du mich fragst. Ja, ja. Zu wenig. Es gibt zwar das ein oder andere geskriptete Play, und wenn du dann halt mal so ein Play callst, dann siehst du halt auch, wie gegen die 49ers, dann ist der ganz schnell weg und dann hast du 55 Yard Touchdown. Aber es ist einfach zu wenig. Und das knüpft aber auch so ein bisschen an die, ja, Konventionalität von Drew Petzings Passing Schemes an. Sein Play Calling generell ist momentan einfach sehr schüchtern, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ja, also es ist wirklich nicht viel Risiko dabei, und das macht es wirklich sehr, sehr zäh manchmal, so Spieler anzusehen bei uns, weil du weißt halt wirklich, was kommt. Und das sollte, also wir haben da jetzt auch in unserem Podcast schon ein paar Wochen drüber geredet, weil du siehst dieselben Spielzüge, du siehst dieselben Probleme. Und das ist natürlich, also wenn wir das sehen, dann sehen die das auch. Und dementsprechend, also um den Faden nochmal aufzugreifen, Kylers Laufspiel. Kyler ist definitiv eine Waffe in unserem Run-Game. Gerade die Scrambles, Junior Colson, der Rookie-Linebacker der Chargers, musste die schmerzhafte Erfahrung auch machen. Der hat eine Sekunde gezögert und schwupp war Kyler für einen 40-Yard-Touchdown-Run weg am Wochenende. Aber meines Erachtens oder meiner Meinung nach zumindest könnte er in das geschemte Run-Game auf jeden Fall noch ein bisschen besser eingebunden werden, weil offensichtlich klagt, also oder hat er zumindest mit dem Kreuzbandriss von vor jetzt mittlerweile fast 2 Jahren keine Probleme mehr.
Da finde ich, sind wir schon beim guten Punkt. Du hast vorhin schon angesprochen, eure D-Line gerade ist gerupft. Ziemlich löchrig. Wenn wir jetzt auf das Dolphins-Spiel schauen, jetzt der Injury Report von heute ist raus. Nee, von heute noch gar nicht. Nee, eurer ist noch nicht raus.
Das dauert immer ein bisschen länger, ja.
Ja, genau. Vielleicht könntest du uns trotzdem mal so ein bisschen über eure Liste führen. Wie sieht es mit Verletzungen aus? Wer wird da spielen? Wer wird nicht spielen? Gibt es irgendwelche signifikanten Injuries, wo man sagt, oh, das könnte kritisch sein?
Ja, also als allererstes anzuführen, es gab 2 Free Agent Signings von Monty Ossenford, unserem General Manager dieses Jahr. An der D-Line, das sind einmal Justin Jones. Mhm. Kommst du mit den Namen schnell durcheinander. Naquan Jones und Bilal Nichols, beide eingekauft, einmal von den Bears, einmal von den Raiders. Und die waren quasi unsere beiden Starter. Die sind beide Season-Ending-IR. Unser Starting Edge Rusher BJ Ojulari hat sich in der Preseason schon verabschiedet. Mhm. Dann jetzt der nach BJ Ojulari Starting Outside Linebacker Dennis Gardeck, wie gesagt, hat sich letzte Woche das Kreuzband gerissen. Darius Robinson, unser First Round Pick dieses Jahr, der hat noch gar keine Spielzeit gesehen, weil der wurde vor Beginn der Season schon auf die PUP-Liste gesetzt, anschließend dann auf die IR. Und sein Practice Window wurde aber vor 20 Tagen eröffnet. Das bedeutet, dass er entweder jetzt aktiviert wird und noch keine Spielzeit sieht, oder aber vielleicht sehen wir ihn das erste Mal auf dem Spielfeld. Gestern aber nach dem Walkthrough, weil wir hatten ja das Monday Night Football Spiel, deswegen hatten wir jetzt gestern nur ein Walkthrough am Mittwoch, hat er nicht trainiert. Also von daher, das bleibt abzuwarten. Also da haben wir auf jeden Fall 4 D-Liner auf der IR. Und dementsprechend ist das das Starter-Kollektiv sehr ausgedünnt. Und wir haben zum Beispiel AJ Collier, ein Name, der vielleicht vielen geläufig ist. Roy Lopez, der dürfte wiederum weniger bekannt sein. Dante Stills ist ein 7th-Round-Pick, der sehr, sehr erfolgreich spielt für uns tatsächlich von vor 2 Jahren. Zaven Collins als Outside-Linebacker. Und dann haben wir noch Kyrus Tonga und Naquan Jones. Und das ist halt eben so, ja, das sind so die 6, die momentan da ja den Großteil der Arbeit leisten, aber alles andere als unsere Starter zu Beginn der Saison waren.
Das höre ich recht gern, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, was du so mitbekommen hast von der Dolphins-Saison, außer die Tua-Verletzung. Für uns war das im Vorfeld schon immer das Thema in der Offseason, was mit der O-Line passiert, und so die, ich sag mal, die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt. Unsere O-Line ist eine Katastrophe.
Ja.
Das sieht man vielleicht, ist natürlich immer schwer zu sagen, aber wenn man jetzt mal sieht, dass Huntley ist jetzt schon der 4. Quarterback, der jetzt irgendwie mit Problemen zu tun hat und wahrscheinlich jetzt dann auch raus ist, abgesehen von Tour. Das ist nicht so schlecht, wenn wir mal nicht den besten Pass Rush sehen, wenn unsere O-Line ist einfach eine Katastrophe.
Mhm.
Ansonsten, euer Injury Report ist nicht so lang. Was habt ihr da für Spieler, die jetzt nicht trainiert haben oder nur Light Practice haben? Sind da irgendwelche Ausfälle zu erwarten oder ist es für euch noch zu früh wegen eben dem Walkthrough?
Es wird noch zu früh sein, aber jetzt gerade, also wenn man jetzt zumindest dem Injury-Status des Walkthroughs folgen kann, dann wird wahrscheinlich jeder spielen, der auch als questionable aufgeführt ist. Mhm. Und als questionable aufgeführt sind zum einen unser Right Tackle Kevin Beachum, aber der ist seit 3 Wochen questionable und zieht jedes Spiel durch. Ja. Kevin Beachum ist auch nur unser Swing Tackle, weil die Free Agent Verpflichtung in Jonah Williams, die wir getätigt haben in der Offseason, die größte Free Agent Verpflichtung, die ist in Woche 1 gegen euren Division-Rivalen, gegen die Bills, auf der IA gelandet. Von daher, den haben wir direkt in Woche 1 verabschieden dürfen, in den Sonnenuntergang. Und dann, wie gesagt, Roy Lopez als questionable aufgeführt an der D-Line. Der wird aber auch höchstwahrscheinlich spielen. Und dann haben wir noch 2 Cornerbacks oder unsere beiden Starting-Cornerbacks, wenn man so möchte. Max Melton und Sean Murphy Bunting sind auch beide questionable. Was natürlich extrem wenig Spaß machen würde, wenn man berücksichtigt, dass Tua wieder zurückkommt. Wir haben so schon nicht die beste Passverteidigung. Auch korrelierend stark mit der Qualität unserer D-Line dieses Jahr. Und dann fallen dir auch noch die beiden, oder dann könnten dir potenziell die beiden Starting Cornerbacks ausfallen, aber davon gehen wir momentan nicht aus.
Mhm. Ja. Wenn ich mal auf eure Verteidigung schaue, hätte ich noch also eine Frage, welche Rolle spielt Bubba Baker jetzt bei euch so? Das ist für mich einer der größten Namen bei euch allgemein im Kader, gerade auf der defensiven Seite.
Tatsächlich ist er viel mehr, also es kommt auf den Gameplan an. Buda Baker, wie wahrscheinlich viele wissen, ist einfach ein sehr, sehr versatiler Safety. Und du siehst ihn wirklich häufig, natürlich auch im Run-Game, ne, als Safety dann wie so eine heiße Rakete durch die Line of Scrimmage fliegen. Das ist Buda Baker, das ist sein Markenzeichen. Das ist das, wodurch er sich auszeichnet, ist auch Tackling-Leader bei uns, bei den Cardinals. Als Safety, und das muss man sich halt auch erstmal vor Augen führen. Und ansonsten aber nimmt er tatsächlich sehr viel häufiger auch die Rolle als Free Safety mittlerweile ein. Und man sieht noch ab und zu, dass es tatsächlich auch zu Kommunikationsschwierigkeiten kommt, einfach weil es eine Rolle ist, die er jetzt sonst auch nie so hundertprozentig ausfüllt. Gerade mit seinem Counterpart, unserem zweiten Safety, unserem Strong Safety, Jalen Thompson, da kommt es dann häufiger auch zu Kommunikationsproblemen tatsächlich in letzter Zeit. Das aber natürlich correctables sind. Ne? Also Kommunikation kann man gerade ziehen. Also von daher, das ist jetzt nicht so kritisch. Aber das ist so ein bisschen Buda Bakers Rolle momentan. Und gerade mit der, wie gesagt, stagnierenden Qualität an der D-Line ist Buda Bakers Präsenz wahrscheinlich in der Box auf jeden Fall häufiger als sonst.
Alles klar. Das klingt, jetzt wenn man mal natürlich ein bisschen catcheres sagen würde, für uns gar nicht so schlecht vom Matchup her. Mhm. Ja? Man muss natürlich, also die Frage Tour steht über allem. Wir wissen nicht genau, wie er zurückkommen wird, wie das aussehen wird. Hast du an mich erstmal irgendwelche Fragen noch im Hinblick auf das Matchup gegen uns?
Ja, tatsächlich. Ich frage mich, welche Defense von euch wir zu Gesicht bekommen. Weil ich meine mich zu entsinnen, dass die Defense schwach gestartet hat. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja. Aber jetzt die letzten Wochen, aber ich meine, die Gegner, die waren jetzt auch generös, ne? Ich glaube, zuletzt gegen die Colts, Anthony Richardson, von dem halte ich sowieso nicht so viel. Hat er die denn nicht auch davor gegen die Patriots gespielt?
Ja, haben wir.
Ja, also ich meine, die Matchups waren jetzt auch generös, aber wo würdest du eure Defense so ein Stück weit einordnen?
Die Defense macht eindeutig eine Entwicklung durch. Man hat das gegen die Jaguars gesehen. Da war es ganz deutlich, das war am Anfang, hat da der Gameplan überhaupt nicht gegriffen. Das war eine Katastrophe. Dann hat Anthony Weaver, das ist ja unser neuer DC, aber gefühlt gute Antworten gefunden, sodass es in der zweiten Halbzeit dann, auch da muss man sagen, es sind nur in Anführungsstrichen Jaguars, keine Punkte gemacht haben und die Defense hat dann schon das Spiel an sich genommen. Das kann man so ein bisschen wie als roten Faden durch die Saison nehmen, dass man das Gefühl hatte, am Anfang passt der Gameplan nicht so ganz, dann wurde er aber besser. Und ich habe auch schon gegen die Seahawks, habe ich früh die Defense den Abgesang gesehen, aber auch dann wurde es irgendwann besser, nachdem man dann sich früh die Punkte eingefangen hat, hat man dann auf jeden Fall einen Turnaround geschafft. Und auch die 31 Punkte gegen die Titans muss man immer einordnen. Das war nicht in erster Linie die Defense.
Ja.
Das sind dann meistens irgendwie Punkte, die dann durch dumme Turnover etc. kommen. Die Defense ist eigentlich auf einem guten Weg. Das Eigentliche, da sitzen wir in einem Boot, muss man sagen. Also unser Pass-Rush ist halt unfassbar gerupft. Jalen Phillips ist wieder auf IR gelandet, beziehungsweise Season-Ending. Bradley Chubb ist noch nicht da. unsere Nummer 3 haben wir vor der Saison verloren mit Chuck Barrett, der dann ja kurz vor Saison einfach seine Karriere beendet hat als Neuverpflichtung. Das wäre die 3 gewesen. Und die jetzige Starting Nummer 1 ist unser First-Rounder Chop Robinson, der noch nicht da ist, wo man ihn erwartet hat, beziehungsweise wahrscheinlich war auch nicht der Plan, dass er jetzt schon da sein muss, wo er jetzt ist, nämlich als Nummer 2, vielleicht als Nummer 3 eingeplant. Jetzt ist er die Nummer 1 mit Emmanuel Ogbah, der das für seine Verhältnisse ganz gut macht. Aber also die Front, beziehungsweise der Pass Rush ist stark gerupft. Interior haben wir natürlich Christian Wilkins verloren. Das macht Clayce Campbell, finde ich, überraschenderweise sehr gut. Also da ist es natürlich, wenn man Christian Wilkins verliert, ist ein Drop-off zu merken. Das wäre Quatsch, wenn man das nicht sagt. Das ist aber wirklich in Ordnung. Die Secondary, Jalen Ramsey kommt zurück, ist langsam wieder da, wo er vor seiner Verletzung war. Und insgesamt muss man sagen, da hast du völlig recht, die Level of Competition, die Gegner waren jetzt nicht so hoch, aber die Defense entwickelt sich auf jeden Fall in die richtige Richtung. Weaver hat es geschafft, Anpassungen zu machen. Und was gerade in der Vergangenheit ein Riesenproblem war, deswegen habe ich auch gezielt so auf Kyler Murray und das sein Run-Game gefragt, war halt gegen mobile Quarterbacks. Das war in den vergangenen Jahren bei uns immer ein Riesenproblem. Das wird auch besser. Anthony Richardson war jetzt im Laufspiel, war ja ein Faktor. Ganz wird man ihn nie natürlich irgendwie eingrenzen können. Aber auch das war in Ordnung, sage ich mal. Also die Defense ist auf einem vernünftigen Weg, würde ich mal sagen. Offensiv ist das große, große Thema und sind die großen Bauchschmerzen bei uns im Moment.
Ja. Ja. Nur allzu gut nachvollziehbar.
Ja.
Also von daher, also ich finde, Tour, ja, kommt zurück ins Training, aber gönn dir noch eine Woche. Also gerade wieder nach dem, ich finde es sowieso fraglich, also wenn du mich fragst, wir haben im Podcast drüber gesprochen, dass der überhaupt noch mal aufs Spielfeld darf, ich weiß ja nicht. Also allein aus einer gesundheitlichen Perspektive, I don't know about that.
Also wenn ich da mal so, auch bei den Dolphins gibt es da natürlich unterschiedliche Meinungen. So in der Dolphins-Bubble allgemein, man kann Tua jetzt nicht vorwerfen, dass er kein Leader ist und dass er das Spiel irgendwie liebt und dafür alles gibt. Das kann man machen, kann man ihm nicht vorwerfen. Er könnte auch einfach sagen, wirklich, er hört auf. Ne? Dein Vertrag hat hohe Garantien drin, die würden ihm zustehen. Da haben die Dolphins zwar eine Versicherung abgeschlossen, dass man ähnlich wie bei jetzt auch dem Deshaun-Watson-Vertrag einen Teil wiederkommen würde. Aber Tua hat ja jetzt auch im Interview gesagt, Karriereende war für ihn nie ein Thema. Er hat jetzt gesagt, er will auf jeden Fall weiterspielen und diesen Vertrag erfüllen. Man muss immer vorsichtig sein, was so die ärztliche Betrachtung der Sache ist. Tua hat in Anführungsstrichen einen großen Nachteil, warum auch das Thema Tua aus unserer Sicht so hochgehangen wird. Tuas Gehirnerschütterung sieht man immer.
Ja.
Tua hat immer dieses Krampfen und dieses am Boden liegen. Es gibt so viele andere Quarterbacks, die halt im letzten Jahr, das ist in Dolphins-Kreisen immer sehr auf Mübel aufgestoßen, war das ein, Kenny Pickett, der hatte 2 Concussions innerhalb von 2 Wochen und hat gespielt. Ein Josh Allen fliegt jetzt, der war nur 1 Snap draußen und spielt auch.
Bestes Beispiel, ja, der war kurz weg, der hat Sterne gesehen, der Mann. War kurz weg.
Also dieses Thema Concussion bei Tour ist natürlich, weil es halt immer so sichtbar ist, immer größer. Da muss man vorsichtig sein, aus unserer Sicht, weil wir halt keine Ärzte sind.
Ja.
Persönlich, was ich nicht verstehen kann, ist, da würde ich auch, und kritisiere ich auch ganz klar Mike McDaniel und den Coaching-Staff drumherum, warum Tua nicht der erste Quarterback ist, der mit dieser Guardian Cap spielen muss.
Muss, ja.
Genau. Er hat ja im Interview gesagt, er will das nicht, er wird es nicht tun und die Franchise schreibt ihm das nicht vor. Das finde ich ist grob fahrlässig.
Ja, definitiv.
Also das geht gar nicht, er sollte damit spielen und wenn es nur um 1% ist, dass Langzeitfolgen von ihm reduziert werden, was auch immer, dann muss er die tragen. Ich, um vielleicht um das Sportliche rüberzukommen, in der allgemeinen Wahrnehmung wird immer so jetzt erwartet, dass jetzt auf einmal das Passing-Game komplett anders aussehen wird und dass auf einmal ein offensiver Turnaround passiert. Ich möchte da so ein bisschen warnen vor, oder auch wir, weil das erste Spiel von Tour, Da konnte man sagen, auch es ist Rost und das erste Spiel, aber auch gegen die Jaguars, das war bis auf ein, zwei von diesen Big Plays, die dann auf Hill kamen, war das nicht gut. Das war bis zur Tuas Verletzung gegen die Bills auch nicht gut. Da lag man schon deutlich hinten. Da wurden schon, lass mich lügen, 3 Interceptions geworfen, die alle zwar nicht nur auf Tua gingen, aber er hatte damit seinen Anteil. Ich erwarte jetzt nämlich nicht so, dass die Offensive auf einmal wieder da ist, wo sie vor gut einem Jahr war und man den Broncos 70 Punkte eingenagelt hat. Das sehe ich im Moment einfach nicht. Und für mich ist da der springende Punkt einfach eine Mischung aus einer katastrophalen O-Line. Die ist für mich Nummer 33 der Liga, hat nichts zu suchen. Also Interior ist eine Katastrophe. Wenn da mal ein Pass-Rush kommt, der wirklich was kann, dann graut es mir. Deswegen das, was du gesagt hast, ich würde Tour am liebsten auch diese Woche nicht spielen lassen und auch nicht nächste Woche, dann geht es wieder gegen die Bills. Und alle großen Verletzungen von Tour kamen gegen die Bills.
Ja.
Also ich würde da diese 2 Wochen ihm noch geben. Aber um jetzt zum Spiel zu kommen, ich erwarte offensiv jetzt nicht die 40 Punkte und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige so ein bisschen auf die Boden der Tatsachen kommen, dass die Offensive besser aussehen wird, da muss man von ausgehen, denn es hat weder mit Skylar Thompson noch mit kurzzeitig Tim Boyle und auch nicht mit Tyler Huntley gepasst. Man muss übergeordnet analysieren, warum das so war. Da gibt es viele Stimmen, die jetzt schon Mike McDaniel sehr kritisch gegenüberstehen, wo ich mich leider mittlerweile dazugehöre. Mike McDaniel war vor der Saison für mich einer der besten jungen Playcaller. Da hätte man erwarten müssen, dass hier mehr passiert. Das ist es leider nicht. Aber die Offensive wird mit Tua schon deutlich anders aussehen. Da können wir von ausgehen.
Definitiv. Und ich denke, was fair zu sagen ist, ist, dass die Chancen zumindest für einen guten Rebound, wenn man so möchte, gegen die Cardinals-Defense höher sind, als wenn ihr gegen einen anderen Gegner spielen würdet. So bodenständig muss man sein. aber um das nochmal zu erläutern, was die Cardinals sehr, sehr gerne machen und sehr, sehr häufig auch machen, ist, wir blitzen nicht mal unheimlich viel. Ja, also Nick Rallis, unser Defensive Coordinator, er findet es gar nicht so geil zu blitzen. Wir bringen häufig oder wir versuchen auf jeden Fall, bei dem Versuch bleibt es auch häufig, aber hey, wir versuchen häufig Druck über 4 zu generieren. Was Nick Rallis aber gerne macht, ist, sage ich mal, mit exotischen Looks zu spielen. Also dann stehen zum Beispiel auch mal 7 Mann allein auf Scrimmage, aber davon droppen dann auch wieder 3 oder 4. Ne? Also und wenn das zum Beispiel dann einfach die Koordination in der O-Line durcheinander bringt, man kennt es, dann braucht es keine 5 Rusher oder keine 6, dann kommt halt einer durch. Dann stimmen die Assignments nicht und da kann es ja schneller passieren, dass ein Free Rusher durchkommt, als das Arm in der Kirche. Und insofern, je nachdem, wie es um eure O-Line steht, ist das natürlich zu beobachten, ob nicht irgendwie mit exotischen Looks gearbeitet wird, um die so ein bisschen aus der Fassung zu bringen, I don't know. Aber ich sag mal so viel, Nick Rallis, wenn er eins tut, dann ist es seiner Linie treu bleiben. Wir hatten zum Beispiel gegen Green Bay gespielt vor 2 Wochen und Jordan Love war der Quarterback mit der geringsten Completion Percentage, wenn er unter Druck war. Wir, die Cardinals, sind das Team mit dem geringsten Druck auf Quarterbacks, wenn wir mit 4 Leuten rushen oder weniger. Aber das erklärt sich von selbst. Und Nick Rallis hat 2 Blitze gecallt in den Tag. Mhm. 2. Und das war halt konzeptionell, hast du dir halt in den Fuß geschossen, ne? Bei einem der Blitze kam sogar ein Touchdown rum, weil das war ein underthrown Ball und der Cornerback hat den Ball verloren. Aber andere Kiste, ne? Also von daher, ich bin sehr gespannt, wie das defensiv aussehen wird, definitiv.
Also wenn ihr Interior was macht, dann graut es mir. Also Terron Armstead, der ist auf dem Injury Report, hat jetzt wieder nicht trainiert, aber das hast du auch schon erwähnt, Terron Armstead ist immer auf dem Injury Report. Trainiert auch meistens nie, aber wird spielen, da kann man von ausgehen. Austin Jackson ist auf Right Tackle solide. Interior ist das halt, also beide Guard-Positionen sind halt wirklich, da hofft man jetzt, dass auch durch Tour das wieder ein bisschen besser wird, durch seinen Quick Release einfach. Das ist eine seiner großen Stärke oder die große Stärke. Und das war einfach vorher nicht da. Das konnte kein Quarterback, der da gespielt hat von den 3, konnte das annähernd so umsetzen. Der Gameplan gegen die Colts war einfach Run, Run, Run. Und das Run-Blocking war jetzt auch nicht so toll. Da konnten dann ein A-Chain und ein Wright und ein Mostert auch schon ein bisschen leid tun, weil der Pass einfach so ein Non-Faktor war, dass man das wusste, das wird jetzt anders sein. Von daher hofft man da einfach auf eine Verbesserung.
Ja.
Und das wird auch passieren. Die Frage des Grades ist für mich so ein bisschen schwierig. Also ich finde, da kommen wir am Ende drauf, die Line ist vielleicht sogar ein bisschen zu hoch. Da können wir nochmal diskutieren. Aber wenn wir dabei sind, was sind denn so aus deiner Sicht die Keys to Win aus Sicht der Cardinals, um gegen uns zu gewinnen?
Laufen. Also tatsächlich alle Laufspiel etablieren. Wie gesagt, ich habe es erwähnt, es gibt diese starke Korrelation zwischen erfolgreichem Laufspiel und Cardinals Siegen. Es ist halt einfach so leider. Aber vielmehr, also das ist auf jeden Fall der Schlüssel zum Sieg, zumindest offensiv. Und defensiv wäre es dann halt, ja, die Interior O-Line zu exploiten. It is what it is. Da muss der Druck ziemlich schnell kommen, weil wie gesagt, defensiv sind wir jetzt nicht absolut gut aufgestellt. Und du kannst nur über Druck in der D-Line, und jetzt ist es nun mal so, dass der schnellste Weg zum Quarterback eine Gerade ist. Das heißt, wenn du mir jetzt erzählst, dass eure Interior O-Line gerade wirklich ziemlich schwach aussieht, dann würde ich tatsächlich sagen, ist das der X-Faktor im Spiel. Weil wenn wir es tatsächlich mal schaffen, dann kontinuierlich systematisch Druck zu generieren, denke ich, haben wir die besten Karten, sage ich mal, um das Spiel dann auch zu gewinnen. Und was selten passiert, ist, dass die Cardinals Low-Scoring-Games gewinnen, einfach weil wir defensiv sonst immer eine Menge Punkte zulassen. Hm. Und jetzt kommen wir so mit ein bisschen defensivem Momentum, wenn man so möchte, auch wenn sich Dennis Gardeck das Kreuzband gerissen hat, aus dem Spiel gegen die Chargers, wo wir, wie gesagt, keinen einzigen Touchdown zugelassen haben, dabei zwei Turnover kreiert, mit ein bisschen Momentum in das Spiel rein. Also von daher, vielleicht kann man daran anknüpfen. Und ja, die ins Stocken geratene Miami Dolphins-Offense noch eine Woche im Stocken lassen.
Ja, Stocken finde ich, ist zu nett formuliert.
Zu nett formuliert? Okay. Nett formuliert. Ja, okay. Aber ich bin ja nur zu Gast hier.
Ja, du darfst schon sagen, also das ist eine absolute Enttäuschung. Auch natürlich unter dem Anspruch, dass Tua nicht zu ersetzen ist, hätte ich gerade nach der Bye Week da deutlich mehr erwartet, auch gegen eine Colts Defense, die nicht so gut war. Da muss man Mike McDaniel schon kritisieren. Und jetzt ist man einfach wirklich gespannt, wie der Turnaround ist. Man hat vorher immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, Tua ist ein Zahnrad in der Offensive. Offensichtlich ist dieses Zahnrad aber doch größer, als man dachte. Wir sind alle gespannt. Also das ist wirklich, um aus Dolphinsicht zu sagen, das ist natürlich der Elefant im Raum. Das ist das, was über allem steht. Wie kommt Tua zurück und wie sieht die Offensive auf einmal aus?
Ja. Also ich meine, Tua ist immer noch euer Leading Passer, und das, obwohl er seit Woche 2 nicht gespielt hat. Also das, ich denke, das spricht Bände.
Ja. Gut, da muss man immer sagen, das waren auch drei andere Quarterbacks, ne?
Natürlich. Ja. Aber zumindest Tyler Huntley hat doch jetzt 3 Spiele gemacht, oder?
Ja.
Also von daher, wenn du da im Durchschnitt für 150 wirfst, dann bist du da.
Colts muss da ja auch verletzt raus.
Ah, okay.
Und vorher kam er später, ja, aber genau. Ja.
Okay.
Nee, aber absolut, da gibt es auch keine Diskussion. Also das ist der springende Punkt. Wie sieht die Offense aus, wenn Tua wieder da ist? Wie kommt er zurück? Und wie kann er die Probleme in der O-Line kaschieren? Und dann auch kommen andere Spieler zurück zur Normalform. Ich weiß nicht, wie ihr das verfolgt habt, wie ihr über die Receiver gesprochen habt. Tyreek Hill ist ein Non-Faktor. Wenn man da Total Stats-mäßig schaut in den letzten Spielen, der hat eigentlich so gut wie keine Yards produziert. Mal einen Ball gefangen im letzten Spiel. Aber das lag jetzt nicht nur daran, dass er nicht nur Pässe bekommen hat, sondern da waren auch einfach Drops dabei, wo alle gedacht haben, der ist gar nicht mit dem Kopf auf dem Platz. Das war bei Tyreek Hill schon sehr, sehr dramatisch zu sehen. Da hofft man auch, dass das auch so ein Turnaround schafft, denn das war auch enttäuschend. Da hätte mehr kommen müssen, was nicht so kam. Und das lag nicht nur an den Quarterbacks, muss man ganz klar sagen. Von daher kann man da nur gespannt sein, wie unsere Offensive aussehen wird.
Ich finde es tatsächlich auch so ein bisschen kritisch für die Kultur im Raum einfach. Wenn so viel wie das, also so viel Wende wie das spricht für die Beziehung zwischen Tua und Tyreek, aber wenn er sagt, er hat Tränen in den Augen gehabt, als er wieder zurück mit Tua auf dem Feld war, wenn er jetzt nicht spielen sollte diese Woche, ich weiß halt nicht, wie das ja generell ausgelegt wird, dann weißt du, gerade wenn du der andere Quarterback bist, wie fühlst du dich dann, wie ein Häufchen Elend? Also ich, keine Ahnung, ich meine, ja, es ist immer frustrierend, aber man muss halt gucken oder aufpassen, was man halt sagt, ne?
Ja, ich glaube, Tyreek Hill ist einer von dieser Receiver-Garde, die menschlich recht schwierig sind.
Ja.
Um das mal vorsichtig auszudrücken. Der hat auch seine Geschichte. nicht nur, was er in Interviews so sagt. Ich meine, jetzt den letzten Vorfall mit seiner Verhaftung werden die meisten noch in Erinnerung haben. Aber Tyreek Hill hat auch schon abseits des Platzes immer mal wieder für Geschichten gesorgt, die so nicht hinnehmbar sind. Das stimmt. Da gibt's auch keinerlei zwei Meinungen. Sportlich war er im letzten Jahr über allen erhabend, war auf jeden Fall Top 2 Receiver, würde ich sagen. Dieses Jahr ist es bei weitem nicht und da muss jetzt einfach eine sportliche Antwort kommen. Ohne Wenn und Aber.
Ja.
Okay, gut. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, was du fragen willst?
Ich glaube, ich bin gut bedient.
Ja. Ich würde auch sagen, für so eine kleine Rutsche hier zu zweit, normalerweise sind wir ja auch mindestens zu dritt oder zu viert, haben wir schon viel beleuchtet. Wenn wir dann mal auf das Spiel schauen, und zwar, die Dolphins sind tatsächlich Favorit. Ich habe jetzt hier einmal 3 und einmal 3,5 Punkte stehen.
Ja.
Und das Over-Under steht bei mir mit 46,5 oder 45,5. Ich würde mal sagen,
ja,
wir nehmen jetzt hier, welche Zahl willst du da haben?
Also das Over-Under würde ich tatsächlich sogar auch da sehen, wenn ich ehrlich bin. Und bei dem Spread, ich weiß nicht, kommt drauf an, wer spielt. Also wenn Tua spielt, sehe ich den Spread auch in eure Richtung. Aber wenn er nicht spielt, dann würde ich das Ganze mal drehen und auf, ja, Cardinals Richtung +4 oder sowas. Also davon würde ich es halt abhängig machen.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach Stand heute so das, was man aus Miami liest, ist es eher, dass er spielt.
Ja.
Wir nehmen jetzt Donnerstag auf, dann müssen wir davon mal ausgehen, würde ich sagen. Und dann würdest du sagen,
dann können wir... Ja, sorry.
Dolphins -3 würdest du nehmen.
Definitiv, ja.
Ja.
Also so bodenständig muss man sein. Ich sehe da definitiv das Mismatch zwischen Offense und Defense. Und wie gesagt, das Potenzial für einen Rebound, wenn Tour spielen sollte, ist auf jeden Fall gegeben.
Und beim Over-Under, wie stehst du dazu?
Tatsächlich, also kommt drauf an, wie gesagt, wenn Tour sehr gut wieder anknüpft, dann kann das auch in die 50er-Zone gehen. Ja. Weil tatsächlich auch ich hoffe, dass die Cardinals offensiv, oder ich hab's, kennst du dieses Kribbeln? Ja. Ich meine, ich klopfe gleich dreimal auf Holz, aber dieses Kribbeln einfach, dass du glaubst, dass irgendwie der Knoten platzt. Offensiv zumindest wieder für die Cardinals, wie gesagt. Wir hatten in Woche 3 13 Punkte, in Woche 4 14 Punkte, in Woche 6 13 Punkte, in Woche 7 15 Punkte. Da darf der Knoten gern mal wieder platzen. Und ich habe es irgendwie im Gefühl, dass er platzen wird. Also vielleicht sehen wir sogar über 55 Punkte. Also ja.
Ich glaube tatsächlich auch, wenn wir dieses Spiel gewinnen wollen, und das will ich natürlich, weil sonst ist die Saison dann nämlich endgültig wirklich vorbei, dann müssen wir schon über 23 Punkte machen und dann werden wir, glaube ich, über das Over kommen. Also ich bin auch der Meinung, dass wenn die Dolphins gewinnen, dann wird's das Over. Wenn die Cardinals gewinnen, dann wird's eher das Under. Und somit muss ich natürlich das Over nehmen. Ich bin der Meinung, so Stand heute, das wird ein enges Spiel, auch mit Tour. Aber ich würde wahrscheinlich am Ende so sagen, es wird One-Score-Game, aber wahrscheinlich, ja, vielleicht wird's der eine besagte Touchdown, der in Dolphins Richtung geht, unter der Prämisse, dass Tua da ist. Mit ein bisschen Hoffnung, dass die ersten Eindrücke aus dem Spiel gegen die Jaguars, dass das wirklich nur der Rost war und es jetzt auf einmal doch mehr klickt. Das würde ich so als Hoffnung mitnehmen.
Ich würde es euch auch gönnen. Ich sag's, wie es ist. Ne? Ich bin ja sportlich.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht als Abschluss, was ist denn euer Saisonziel außer...
Also realistisch gesprochen ist sogar noch der Division-Titel im Play. Also die NFC West, die ist unterirdisch. Ja. Das hat keiner kommen sehen. Und ich meine, wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir bei 500 und damit wären wir dann sogar geteilter Platz 1, wenn die Seahawks verlieren, was wir antizipieren oder wo wir für beten. Und das wäre dann tatsächlich das erste Mal, dass die Cardinals nach langer Zeit mal wieder Erster in der NFC West wären, weil wir stehen 2-0 in der Division gerade. Das wäre auf jeden Fall ein Schmankerl. Also da ist tatsächlich alles noch drin.
Es wird wahrscheinlich in eurer Division auch nur über den Division-Sieg gehen, so wie es Stand heute aussieht.
Also Stand heute, Tag, ja.
Weil gerade eher schwierig, ne?
Ja, nee, Stand heute auf jeden Fall.
Ja. du hast es eben schon so anklingen lassen, das finde ich ganz spannend. Wer ist denn euer größter Konkurrent oder euer Erzrival in der Division? Sind das die Seahawks?
Oh, ich glaube, da kommt es ganz darauf an, wen du fragst.
Oh, okay.
Ja. Also für mich sind es zum Beispiel, also du kannst ein Argument für alle Teams aufmachen, wir hassen die 49ers einfach aus Prinzip.
Ja.
Das ist so ein Prinzip-Ding, vor allem, weil die halt einfach ein absolutes Juggernaut-Roster haben, nie Verletzungen gehabt haben die letzten Jahre und auf einmal backfired halt hart. Das heißt, also irgendwie freust du dich ja, das darfst du eigentlich nicht sagen, aber jetzt gerade haben die 49ers es auf jeden Fall nicht leicht. Ich glaube tatsächlich, mit den Seahawks haben wir tatsächlich noch die respektierteste Rivalität einfach. Mhm. Während gegenüber den Rams das Ganze so ein frustrierendes Ding ist, weil Cliff Kingsbury nicht ein Spiel gegen die Rams gewonnen hat in den 4 Jahren, die er bei uns gewesen ist. Also, ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Okay, alles klar.
Ja.
Sehr schön, gut. Dann als letztes, wir machen das immer, Snack a Player, du darfst GM spielen und natürlich ohne Trade Value, ohne irgendwelche anderen Cap Space mäßig, du darfst dir einfach einen Spieler von uns aussuchen, vielleicht mit einer kleinen Begründung, warum, und dann würde ich das Gleiche natürlich umgekehrt machen.
Das ist eine gute Frage, gib mir eine Sekunde, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Gib mir Calais Campbell, ich bin Romantiker.
Oh, okay. Ja,
gib mir Calais Campbell, nicht nur, weil wir einen Bedarf haben, nein, sondern auch, weil Calais Campbell in seiner Zeit bei den Cardinals fast 60 Sacks gesammelt hat. Er hat 9 Jahre bei uns gespielt. Es ist nicht klar, wann es seine letzte Saison sein wird. Der Mann, der altert auch nicht gefühlt. Ja. Immer wenn du denkst, das war's, das macht er noch eine Saison, I don't know. Aber komm, gehen wir mit der romantischen Wahl. Nehmen wir Calais Campbell heute.
Ja, das ist immer schön zu hören und mal erfrischend anders, denn normalerweise fallen ja eigentlich immer nur 2 Receiver-Namen.
Ja, papalapap, Receiver haben wir, die werden nur nicht vernünftig eingesetzt. Ich gehe mit Calais Campbell.
Ja, okay. Ja, schön, das finde ich spannend und gut. Wenn ich dann dran wäre, ich würde jetzt auch nicht Marvin Harrison Jr. nehmen. Das würde ich jetzt auch zu einfach und zu langweilig finden. Kyler Murray fände ich tatsächlich auch spannend. Aber da würde ich jetzt Tour auch mit unter den Bus werfen, wobei ich bei Kyler Murray schon der Meinung bin, das ist auch ein Quarterback, der durch seine blöden, in Anführungsstrichen, Social-Media-Auftritte oder was da auch immer war mit seinem Spielen etc. ein bisschen sehr unter den Bus geworfen wurde. Eigentlich finde ich, das ist ein sehr guter Quarterback, der durch vielleicht auch seine Größe dann bei vielen so ein bisschen unter Wert geschlagen ist. Also Kyler Murray wäre eine Option. Ich würde es dann aber auch nicht machen. Dann bleiben wir was Romantisches, beziehungsweise was vielleicht ganz gut ist. Ich würde euren dänischen Center nehmen.
Oh ja. Boah.
Jetzt musst du mir helfen, wie sein Vorname ausgesprochen wird.
Hjalte
Vorholt, ne?
Ja, genau.
Ja, das finde ich ist eine super schöne Geschichte und ich bin O-Line-Fetischist und unsere O-Line ist eine riesengroße Baustelle.
Ja.
Da würde ich tatsächlich mir Center-Verstärkung nehmen, wobei man sagen muss, Center ist noch Interior die beste Position bei uns.
Ja.
Aber das wäre so eine Verstärkung, die ich ganz schön finden würde. Ich weiß gar nicht, ist es der. Gab es schon mal einen anderen dänischen Starter wirklich außer auf Kicker? Nee, ne?
Boah, ich glaube nicht. Aber ich halte, Frohl war ja auch bis jüngst kein Starter.
Ja.
Er ist ja letztes Jahr zu uns gekommen und wurde dann erst zum Starter. Er hat ja immer die dritte Geige gespielt in Cleveland. Und dann hat Drew Petzing, der ja aus Cleveland gekommen ist, ihn quasi mitgebracht und er war unser Starting Center und der reißt alles ab.
Ja.
Der hat Atlassteine im Vorgarten liegen, weil er damit trainiert. Also der Mann, der wirklich einer der solideren Parts bei uns in der O-Line. Richtige, weißt du, da hast du so einen Gem gefunden.
Ja. Das ist ja auch schön, dass es dieses noch gibt, ne? Also ich weiß nicht, wie lange waren Cleveland? 2 oder 3 Jahre?
Kann ich dir gerade gar nicht mehr sagen.
Also auf jeden Fall, er kam nicht als jetzt Rookie zu euch, sondern er hatte schon ein paar Jahre
Squad
etc. verbracht und war irgendwie immer völlig under the radar und dann auf einmal macht so Klick.
Ja.
Das ist immer eine schöne Geschichte.
Definitiv.
Sehr schön, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Gerne. Ist immer spaßig, wenn man sich verknüpfen kann, von daher.
Ja, ich werde euch verlinken. Hoffe auf ein schönes, faires Spiel mit keinen Verletzten, guten Ausgang für, natürlich muss ich jetzt sagen, für die Dolphins. Und dann bedanke ich mich und viel Spaß am Sonntag.
Danke dir vielmals.
Alles klar. Ciao.
Ciao, ciao.